Herzlich willkommen zurück zur Privacy Week 2020. Gerade mit Cat Content und Happy Halloween. Bei uns wird es jetzt gleich blutig, aber vorher habe ich noch zwei, drei Infos für euch. Es gab heute ein paar Änderungen im Fahrplan. Bitte schaut mal auf fahrplan.privacyweek.at. Dort sind alle aktuellen Informationen für euch. Wir haben Übersetzungen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. If you need any translation, you find the translation on with the button below the streaming box. Genau. Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr eine Frage zum laufenden Vortrag habt, schreibt uns doch bitte einfach entweder über Twitter und Mastodon mit dem Hashtag PW20 oder PW20Online oder über das Fragenformular auf unserer Webseite. Das findet ihr auf der Streamingbox mit dem Button Frage stellen. Ansonsten ein ganz, ganz herzlichen Dank an das großartige Team, das dieses Jahr die Privacy Week wahr macht. Es ist unglaublich toll zu sehen, was für wundervolle Menschen dieses Jahr aus allen Himmelsrichtungen des Chaos und befreundeten Vereinen und NGOs diese Privacy Week schmeißen. Großartig, ihr seid klasse. Es sind ein paar über 40 Menschen gerade damit beschäftigt, diese Privacy Week abzuhandeln und es ist super, super toll, ein Teil dieses wundervollen Teams zu sein. Dankeschön. Ein weiterer Dank gilt der Arbeiterkammer Wien, die uns dieses Jahr finanziell unterstützt und der Nextlayer, die uns ein Rackspace zur Verfügung gestellt hat, damit wir mit ganz flinkem Internet angebunden sind und ihr alle diesen Stream zu Hause oder wo auch immer ihr seid, daran teilnehmen könnt. Super, super cool. Ein ganz großes Danke auch nochmal extra an das Team, das hier die Übersetzung zur Verfügung stellt. Ihr seid großartig. Danke sehr. Das vergrößert unsere Reichweite viel, viel weiter, als wir sonst eben mit dem deutschsprachigen Raum kommen würden. Danke, danke, danke. Ihr könnt auch noch mitmachen. Ihr könnt uns unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr noch einen Blick hinter die Kulissen kriegen, wenn ihr sagt, ihr möchtet uns auch gerne helfen. Dafür gibt es dann auch ein Engelshirt. Und alle Infos, wie ihr uns noch unterstützen könnt, bekommt ihr am Infodesk. Alternativ oder zusätzlich haben wir Merch. So, mal gucken, dass ich es ordentlich hochhalte. So, Dana. Genau. Wer so ein Hoodie oder T-Shirt haben möchte, die Infos, wie ihr daran kommt, findet ihr auf privacyweek.at. Das war das Wort. Genau. Und alle anderen Fragen sollten auch dort geklärt sein. Wenn ihr einen Talk verpasst habt und den unbedingt sehen möchtet, die meisten Vorträge sind als Relive verfügbar unter streaming.media.ccc. Also media.ccc.de/streaming/pw20. Dort findet ihr auch einen Button Relive und dort sind der Großteil aller Vorträge bereits in der Aufzeichnung verfügbar. Falls ihr dort den Talk nicht sehen solltet, kein Ding, der kommt dann demnächst TM nach. In den richtigen Releases sollten alle Aufzeichnungen der Privacy Week 2020 enthalten sein. Für die Releases brauchen wir immer eine Weile. Wir machen das alle in unserer Freizeit. Die gesamte Privacy Week ist auch im fünften Jahr immer noch ausschließlich von Freiwilligen organisiert. Das heißt, wir machen das alle so gut wir können in der Zeit, die wir haben. Manche seit Februar durchgängig in jeder freien Minute. Andere haben sich jetzt gerade eine ganze Woche Urlaub genommen und andere helfen, wo sie können, vor dem Dayjob, nachts am Küchentisch, wie auch immer. Ganz, ganz großartiges Team. Herzlichen Dank dafür. So. Und jetzt geht's weiter mit unserem nächsten Talk. Passend zu Halloween wird es blutig mit Bloody Data, das Geschäft mit Zyklus-Apps. Und was wir dazu noch sagen sollten, vielleicht eine kleine Content-Warning. Das heißt, wer ein Problem hat, mit Themen wie Körperfunktionen, Zyklus, Blut, Hygieneprodukten, Schwangerschaft oder Abtreibung, sollte diesen Talk jetzt bitte eher nicht sehen. Ja? Das heißt, das alles werden wir jetzt hören von der lieben Judith. Und ich sage schon mal Hallo Judith.
Hallo Claudia.
Genau, ich freue mich gerade schon riesig darauf, was sie uns jetzt gleich erzählen wird. Denn was mit den Daten aus solchen Zyklus-Apps von Firmen und tatsächlich auch staatlichen Stellen so alles angestellt wird, das ist mehr als gruselig und für ein Halloween deutlich angemessen. Viel Spaß mit diesem Talk.
Ganz herzlichen Dank, Claudia, für die tolle Anmoderation. Herzlichen Dank auch von mir an das ganze Privacy Week Team. Ihr macht einen sensationell guten Job hier. Und das sind tolle Themen, von denen möglichst viele Leute erfahren sollten. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier heute mit meinem Thema dabei sein darf. Bloody Data, das Geschäft mit den Zyklus-Apps. Period tracking apps are not for women. In the golden age of menstrual surveillance is great for men, marketers and medical companies. Das ist eine Überschrift aus dem Magazin Vox und das trifft eigentlich die ganze Sache so ziemlich auf den Kopf und deswegen habe ich sie diesem Talk vorangestellt. Man muss nämlich sagen, nicht nur für diese Gruppen, sondern auch noch für einige andere. Claudia hat schon angemerkt, Regierungsstellen oder Abtreibungsgegner, für die ist das auch interessant, Arbeitgeber, aber an der Stelle schließt sich das nicht gegenseitig aus. So, auch von mir noch ein ganz kurzer Disclaimer. Wenn es hier jetzt um Zyklus-Apps geht, und das wird es in der nächsten Dreiviertelstunde, werden in fast allen Publikationen nur Frauen adressiert. Ich weiß, dass nicht nur Frauen menstruieren und versuche, das sprachlich so inklusiv wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, es gelingt mir immer. Aber an manchen Stellen, zum Beispiel beim Begriff Femtech, wird es dann per se aber schon schwierig. Ich habe beim 36C3 schon mal das Vergnügen gehabt, mit der Claudia einen Podcast zu diesem Thema aufzunehmen. Das findet ihr unter www.datenschutz-podcast.net. Wenn ihr den schon mal gehört habt, könnt ihr jetzt aber trotzdem dranbleiben, denn es gibt Updates. So, Mensch könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, Menstruations-App, also ich nutze sowas nicht, ich kenne niemanden, der sowas, also steige ich jetzt hier an der Stelle aus. Warte mal kurz einen Moment, also dieser Talk, der könnte trotzdem für dich interessant sein. Zum einen vielleicht als Partner einer menstruierenden Person oder wegen der personalisierten Werbung und der daraus resultierenden Konsumentscheidungen, die trotzdem einen ganz realen Einfluss auf deinen Geldbeutel haben könnten. Also fühl dich besser nicht zu unbeteiligt. So. Wir legen los mit einem Blick auf den Wirtschaftsfaktor Femtech. Die Wirtschaft hat Frauen als, ich sag mal, Produkt entdeckt und verspricht sich ziemlich satte Gewinne an der Stelle. Was Femtech-Netz nun eigentlich ist, also der Begriff bezeichnet Software, Hardware oder Dienstleistungen, die vorwiegend digital vertrieben werden. Also fallen da quasi Öko-Tampons ebenso drunter wie Hormontracker, Menstruationstassen oder eben eine ganze Reihe an Wearables zum Zyklus-Tracking. So. Gucken wir mal auf den Markt. 2013 hat PayPal mit Begründer Max Levchin die Fruchtbarkeits-App Glow gestartet und war damit ein Vorreiter in einem sonst noch relativ leeren Markt. Das seht ihr hier. Seither hat sich dieser Markt enorm entwickelt. 2019 hat er schon 800 Millionen Euro US-Dollar abgeworfen. Bis 2030 wird mit 3 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Das ist eine ziemliche Menge. Und deswegen genau. Also nochmal für euch so zum drüber gucken. Das 2013 war noch gar nicht so viel los und zwischen 2014 und 2019 ist das so richtig explodiert. Und mittendrin hier die das Thema Zyklus-Apps. So, mehr als 100 Millionen NutzerInnen nutzen weltweit eine Zyklus-App. Das liest man immer wieder, aber hier seht ihr schon die Top 3. Allein Top 1 hat mehr als 100 Millionen Downloads und das nur im Google Play Store. Und dahinter, also sieht es nicht viel schlimmer aus, da hat man noch viele Nutzer oder viele Apps mit 5 und 1 Million Downloads. Wem das jetzt zu viele Nullen waren, kann man kurz zusammengefasst sagen, hinter diesen größtenteils echt harmlos und pastellfarben Shishi daherkommenden Apps steckt ein knallhartes Business mit richtig, richtig, richtig viel Kohle. So, wer sich bisher noch nicht damit beschäftigt hat, warum man Zyklus-Apps verwenden möchte oder kann, gebe ich jetzt einfach mal eine kurze Übersicht. Gute Gründe für eine Zyklus-App sind zum Beispiel das Erkennen von fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen, also sprich, wenn man schwanger werden möchte oder wenn man eben zielführende Aktivitäten in gefährlichen Zeiten verhindern will, um das nicht zu werden. Dann hilft es beim Erkennen von gesundheitlichen Problemen, Lebensmittelunverträglichkeit, Migräne, die eben hormonbedingt sein kann und dann eben passend auftreten kann. Weiterhin kann das Tracken des Zyklus natürlich dabei helfen, den eigenen Körper besser kennenzulernen, sich selbst zu empowern. Das heißt, ich lege die schwierigste Verhandlung des Jahres nicht auf einen Tag, wo ich mich eigentlich vor Schmerzen nur noch im Bett zusammenrollen will und so weiter. Also es gibt echt gute Gründe dafür. Und es gibt ein Missverständnis. Zyklus-Apps sind nicht zur Verhütung. Es gibt meines Wissens nach irgendwie eine in Deutschland bekannte App, die dafür vom TÜV zertifiziert ist. Natural Cycles heißt die. Aber die Zertifizierung sagt nur, dass die Anforderungen der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie erfüllt sind. Eine Aussage darüber, wie wirksam das ist, gibt das Zertifikat nicht. Entschuldigung, offensichtlich habe ich irgendwas im Hals. Aber ich hoffe, wir kommen da auch weiterhin klar. Also, 7% Natural Cycles hat Werbung gemacht auf Facebook und sagt, hey, unsere App ist highly accurate. Aber diese 7% ist leider die Zahl, der Frauen oder der Personen, die ungewollt schwanger werden, wenn sie diese App anwenden. Deswegen hat Natural Cycles auch Ärger bekommen mit der britischen Werbeaufsichtsbehörde. Als nächstes gucken wir uns an, wie funktionierten solche Zyklus-Apps überhaupt. Funktionierende Zyklus-Apps können sein, eine Kombination aus mehreren Methoden der natürlichen Familienplanung. Dazu darunter fallen zum Beispiel Messung von Hormonen mittels Teststreifen, die Messung der morgendlichen Temperatur, die Beobachtung des Zervixschleims oder eine Kombination von verschiedenen Möglichkeiten. Das ist wissenschaftlich ziemlich gut erforscht. Es ist nicht ganz leicht in der Anwendung. Man muss sich da reinfinden, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber dann ist es relativ genau mit einem Pearl-Index zwischen 0,26 und 2,2 im Vergleich Antibabypille 0,1 und Kondom 0,6. Also Pearl-Index, je niedriger, desto gut quasi. Dann gibt es eine abgespeckte Version, die sich quasi nur auf eine Methode dieses Systems verlässt. Und ja, je weniger Beobachtungspunkte, desto ungenauer, kann man sich ja leicht vorstellen. Und viele dieser Apps sind aber auch einfach nur ein rosa Kalender. Es gibt eine relativ neue Übersicht, eine neue Forschung aus dem Sommer dieses Jahres, die sich 200 Zyklus-Apps angeguckt hat, und davon waren mehr als 50% einfach tatsächlich nur rosa Kalender, egal wie viele Daten ihr da eingibt. Und das schauen wir uns gleich an. Das können nämlich eine ziemliche Menge sein. Und auch noch ein anderer Punkt war interessant. Auch der Preis sagt nichts über die Genauigkeit der Apps. Genau. Welche Daten werden also erfasst? Das gucken wir uns jetzt an. Und zwar, ich war selber ein bisschen überrascht. Es ist schon so, das ein oder andere, was da so abgefragt wird von Kinderwunsch natürlich, soll die App zur Verhütung quasi oder zum Kinderkriegen genutzt werden, Tagebucheinträge, psychische Verfassung, Sexualverhalten, Medikamente, Arztbesuche, Geburtsdatum. Eine App fragt auch die Lieblingsfrisur ab. Man fragt sich, also es ist echt eine schier unfassbare Datenflut, die man da eingeben kann. Und von den NutzerInnen werden Apps, wo möglichst viele Daten abgefragt wird, eben auch als funktioneller und vertrauenswürdiger angesehen, obwohl wir ja gerade schon gesehen haben, dass es gar nicht der Fall sein muss. Also vielen Apps legen tatsächlich einfach nur einen Kalender zugrunde. Und die Daten, die abgefragt wird, die fließen unter Umständen überhaupt nicht mal in diese Vorhersage ein. Man fühlt sich aber trotzdem besser, weil man sie eben eingegeben hat. So, welche Daten werden dann übertragen und welche Technik steckt dahinter? Das kann man relativ kurz machen. Alle, die ich euch gerade gezeigt habe und noch eine ganze Menge mehr, eben die Metadaten, die Smartphone-Identifikationsnummer, die Bildschirmauflösung, der Browser, den du nutzt, alles. Es gab der IT-Security-Blog Cookets, der hat sich letztes Jahr mal so verschiedene Apps angeguckt, zum Beispiel Clue. Da war das dann so, dass alleine nach dem Start und ohne Interaktion von NutzerInnen erstmal ein ganzer Load an Daten an Facebook übertragen wurden, plus noch irgendwie eine ganze Reihe anderer Werbeanbieter. Privacy International hat da letztes Jahr eine sehr groß angelegte Forschung auch dazu gemacht und daraufhin haben einige Apps eben auch das abgestellt, diese Nutzung. Da steckt nämlich das Facebook Software Development Kit dahinter, Facebook SDK, das eben oft benutzt wird, weil es eben kostenlos ist, soweit ich weiß, um Apps zu bauen und Nutzern dabei hilft oder App-Entwicklern, ihre Apps zu verbessern. Das war halt so ein Schnittpunkt, wo ziemlich viele Daten abgeflossen sind. Ich habe jetzt Kontakt aufgenommen im Vorfeld zur Vorbereitung auf diesem Talk mit der Forscherin Eva Blum-Dumonté. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Privacy International, und habe eben mit ihr über das Thema gesprochen. Und sie sagt, die Firmen haben erst was getan, nachdem eben Druck von außen aufgebaut worden ist. Und deswegen ist auch ihr Tipp, nutzt das euer Recht auf Auskunft über eure Daten nach Artikel 15 DSGVO. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, dass viele Apps dann gehandelt haben. Apps wie zum Beispiel Maya oder Mia haben nicht nur Metadaten an Facebook übertragen, sondern die haben komplett den ganzen Inhalt, also alles, was ihr an Daten in diese App gekippt habt, haben die komplett 1:1 an Facebook weitergegeben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir wären da schon Sachen dabei, also die sagt man vielleicht seinem Arzt, und nicht mal das in vollem Umfang. Genau. So. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert mit den Daten. Das Produkt bist du, egal ob du eine kostenlose oder eine kostenpflichtige App nutzt, die Daten sind echt viel wert. Ihr erinnert euch an den Anfang, an diesen rasant steigenden Markt, der quasi gerade der Darling der Investoren ist, weil es da echt viel zu holen gibt. Sind diese Daten auf welchem Weg auch immer einmal draußen, erfolgt der Weiterverkauf an Werbekunden aller Art. Bei Facebook ist es klar, die können euch zum Beispiel dann je nach Zeitpunkt im Zyklus passende Produkte einspielen, ob jetzt gerade Menstruationsprodukte gefragt sind oder ein großer Becher Eiscreme. Ja. So. Warum sind gerade solche Daten super interessant? Werdende Eltern verändern mitunter ihr Konsumverhalten wirklich drastisch. Und wenn Konzerne es schaffen, sie an dem Punkt in ihrem Leben abzuholen, dann haben sie oft über Jahre und teilweise Jahrzehnte super treue Kundinnen und Kunden. Und das macht gerade solche Daten für Marketer wahnsinnig wertvoll. Und das spiegelt auch die Preise wieder, die für solche Daten gezahlt werden. Da wird für die Daten von schwangeren Personen teilweise bis zu 10-mal mehr gezahlt als für die Daten jetzt einer durchschnittlichen Person. Genau. Ich wollte euch noch erzählen, was hinter dieser Headline steckt. Die ist schon ein bisschen älter, die Geschichte, aber die, finde ich, illustriert das super, super gut. In Amerika ist ein Vater quasi wutentbrannt in den örtlichen Walmart gestürmt. Was ist passiert? Seine Teenage-Tochter, noch auf der Highschool, hat einen Brief gekriegt mit: hier, herzlichen Glückwunsch, da Werbung für Babyzeug. Und er war halt total erzürnt, weil Walmart ja offensichtlich seine Tochter dazu ermuntern will, in ihrem jugendlichen Alter ein Kind zu kriegen. Was war passiert? Walmart wusste vor dem Vater, dass sie schwanger ist. Er hat es dann erst hinterher erfahren und musste sich dann entschuldigen. Wie machen die das? Schwangere oder schwanger werdende Personen verändern, habe ich gesagt, ihr Einkaufsverhalten drastisch. Und das wird getrackt, online wie offline. Und so kam es eben, dass Walmart vor ihm Bescheid wusste. Man hat daraus gelernt, aber nicht, dass man diese Praxis unterlassen würde. Da steckt einfach zu viel Geld dahinter. Das habe ich euch ja erklärt. Sondern man mischt jetzt ganz bewusst Artikel für schwangere Personen mit Sachen, die nicht schwangere oder die Schwangere einfach nicht kaufen würden, wie zum Beispiel Strampler und Weingläser. Dann wirkt es einfach total random, aber die ist quasi, das ist quasi eine neue Stufe der personalisierten Werbung. Und das kann eben ja dazu führen, dass wenn ihr so Zyklus-Apps nutzt und mal einen Eintrag vergesst, dann plötzlich zum Beispiel, boom, Facebook, alles voller Babywerbung plötzlich. Und das kann nützlich sein, natürlich für euch, wenn ihr sowieso die Produkte braucht, aber es kann auch, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt zum Beispiel, dabei bleiben und in einer sowieso schon psychisch angespannten Situation zu noch schlimmeren Folgen führen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich die Werbung für die schwangere Person selber verändert. Nun habt ihr ja aber auch die Möglichkeit, Partnerpersonen einzutragen. Einerseits in Facebook, aber andererseits auch in einer ganzen Reihe dieser Apps. Also ist schon ziemlich klar, wer gehört da dazu. Und für mich ist eine super interessante, wenn aber wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger zu klärende Frage, werden im Fall einer zumindest angenommenen Schwangerschaft dann auch, verändert sich dann auch die Werbung, die der Partnerperson eingespielt wird. Also plakativ gesprochen, ändert sich die Werbung vom Erwachsenenhotel auf Ibiza zu Urlaub auf dem Bauernhof oder vom schnittigen Sportwagen zur Familienkutsche. Also das fände ich mal super interessant, wenn sich diesem Thema mal jemand annehmen könnte. Wie weit reicht das dann eigentlich? Hört es bei der Partnerperson auf oder gibt es, wenn noch weitere Personen angegeben werden, zum Beispiel bei den Großeltern oder bei Freunden, macht das was? Also gibt es da ein Geflecht, das sich noch weiter verändert? Ja, es gibt noch jemanden, den das natürlich brennend interessieren könnte. Längst ist es ja natürlich so, dass Versicherungen und Prämien und Rabatte an Fitness-Tracker, an Blackboxen fürs Auto und so weiter knüpfen. Aktuell muss man noch nicht mitmachen, aber man kann eigentlich schon sagen, man hat schon jetzt finanzielle Nachteile, wenn man das nicht tut. Machen dann irgendwann genug Menschen mit, muss man sich die Frage stellen, warum du nicht? Also das Recht auf Privatsphäre wird gegen dich verwendet werden, dein persönliches Recht. Neben den Versicherungen, ihr seht's ja da schon, interessieren sich natürlich auch brennend Arbeitgeber für die Zyklusdaten ihrer Angestellten. Warum? Ist klar, also schwangere Personen sind vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes einigermaßen gut geschützt. Aber was, wenn man es noch nicht ist und es gerade werden möchte? Die App Ovia ist in den USA relativ populär und die wird so als von Arbeitgebern als Benefit für ihre Angestellten benutzt und teilweise wird die Nutzung sogar bezahlt. So, die Arbeitgeber, die können da dementsprechend auch Daten shoppen. Sie können sogar noch einen Schritt weiter gehen und Daten in aggregierter Form an eine internationale Website für HR-Menschen verkaufen. Die Begründung, die Daten können Arbeitgebern helfen, Gesundheitskosten zu sparen, medizinische Probleme zu erkennen und besser für die kommenden Monate zu planen. Ist ja, also wer möchte seinen Arbeitgeber nicht gerne unterstützen? Ovia sagt natürlich, also es würden keine sensiblen Daten an Arbeitgeber weitergegeben. Aber also meine eigene Einschätzung jetzt zum Thema, es kann für einen Arbeitgeber eigentlich nicht so richtig schwer sein, rauszufinden, wer hinter welcher Nummer steckt. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, in Deutschland gab es jetzt gerade bei H&M einen großen Skandal, wo rauskam, dass eben quasi in Vorstandsebenen große, umfangreiche Daten über Mitarbeiterinnen gesammelt wurden, inklusive privater Details und Sorgen, da braucht man noch nicht mal so eine App. Sowas erleichtert das dann nur. Als Nutzer muss man in eine nur 6.000 Wörter umfassende Nutzungsvereinbarung und die mehr als 10.000 Worte lange Datenschutzerklärung einwilligen. Ich weiß nicht, wer das auch schon mal gelesen hat. Ich habe euch aus dieser Nutzungsvereinbarung jetzt mal einen Satz. Also sehr viele Punkte sind da nicht drin. Du gibst quasi alles ab. You as a user of service grants Ovia Health a non-exclusive royalty-free perpetual and irrevocable license, um die Sachen zu nutzen, zu reproduzieren, zu verändern, für Marketing, intern, extern, Social-Media-Kanäle. Also da steht drin, utilize your de-identified, in Klammern, anonymized data. Also das heißt, de-identifiziert ist nicht dasselbe wie anonymisiert. Also ich denke, das hat sich schon einigermaßen rumgesprochen, dass es trotz Entfernung des Namens oft relativ einfach ist, dann wieder den Nutzer zurückzuverfolgen oder die Nutzerin. Also ich finde, das ist schon relativ harter Tobak. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedenfalls, es wird nicht besser. Wir hatten es, es klang ja schon hier an. Es kann dich vielleicht deinen Arbeitsplatz kosten und das wäre eigentlich schon dystopisch genug. Aber es gibt noch andere, die sich für die Daten interessieren, zum Beispiel Abtreibungsgegner, die eben alles daran setzen, betroffenen Personen die Möglichkeit zu nehmen, Abtreibungen vorzunehmen oder eben selbstbestimmt überhaupt über ihre Reproduktion zu entscheiden. Wie das aussieht, sieht man gerade in Polen. Dort gehen Tausende von Frauen auf die Straße. Es gibt da jetzt ein Abtreibungsgesetz, das quasi verbietet, jede Art von Abtreibung, selbst die von Föten, die eigentlich alleine gar nicht lebensfähig sind, weil sie kein Gehirn oder keine Lungen haben. Auch in Amerika gibt's das. Da wurde eben bekannt, dass die US-Einwanderungsbehörde die Zyklen von Teenagern und Mädchen trackt, die allein ins Land gekommen sind und die Hilfe gesucht haben. Kinder, die Hilfe gesucht haben, weil sie vergewaltigt wurden, werden eben mit Hilfe von Zyklusdaten getrackt, um ihnen gezielt die Abtreibung zu versagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das reicht aber offensichtlich nicht. Es gibt noch die App FAM, die wird gesponsert von einer von Abtreibungsgegnern eben. Und die hatte im Mitte 2019 rund 500.000 von Nutzenden und die streuen ganz gezielt Zweifel an hormonellen Verhütungsmethoden und wollen eben, dass sich die Leute auf diese App verlassen. Und bei der durchschnittlichen Nutzung wurden 25 von 1.000 Frauen ungewollt schwanger, denen dann eben nach Willen dieser Leute dann auch eine Abtreibung versagt bleiben soll. Ja, was kann Mensch so tun? Also es ist relativ offensichtlich, warum ich sage, ja, Stift und Papier sind vielleicht gar nicht die schlechteste Methode. Was alle Leute tun können, die Apps nutzen, egal welcher Couleur, wechselt regelmäßig eure Advertising-IDs. Fragt euch, braucht ihr wirklich personalisierte Werbung? Bei Android und Apple lässt sich das abschalten. Überprüft die Berechtigungen eurer Apps. Apple Health kann inzwischen auch Periodentracking. Dann kann man sagen, naja, Apple ist ja auch nur ein großer amerikanischer Konzern. Dann könnte man dagegen halten, ja, aber zumindest positionieren die sich datenschutzmäßig regelmäßig gegen Facebook und gegen Google. Ja, Pest, Cholera, man weiß es nicht so genau. Jetzt werdet ihr fragen, okay, hast du vielleicht wenigstens ein digitales Produkt für mich? Ja, zwei. Die Apps Drip und Periodical, die sind beide quelloffen. Da könnt ihr euch angucken. Es sind keine Tracker integriert. Die arbeiten ausschließlich lokal. Es werden keine Datenverbindungen aufgebaut. Also das, was man haben möchte. Genau. Ich habe euch alle Links, die ich jetzt benutzt habe und noch eine ganze Menge mehr, hier auf Pastebin zusammengestellt. Ihr könnt das euch jetzt abfotografieren oder ihr könnt den Link eingeben. Pastebin selber sagt, meine Inhalte seien questionable and offensive und ich sage, ja, definitiv. Recht hast du. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Nadine bedanken, die mir diese tollen Grafiken gemacht habt. Wenn ihr auch mal sowas braucht, bucht Nadine. Und jetzt stehe ich zur Verfügung für Fragen.
Jawohl, großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Judith. Es ist seit letztem Jahr tatsächlich nicht besser geworden. Also eher sieht es danach aus, jetzt wird das momentan eher noch schlimmer. Wir haben mehrere Fragen aus dem Internet. Eine hast du gerade beantwortet, also beziehungsweise halb beantwortet. Woran erkennt man gute Apps?
Woran erkennt man gute Apps? Ja, gut in welcher Hinsicht? Gut im Sinne von, funktioniert sie für das, was sie soll? Oder gut im Sinne von Datenschutz?
Ich glaube, da ist die Sache mit dieser Quelloffenheit und keine Tracker der interessante Part da dran.
Dann würde ich tatsächlich zu Drip oder Periodical raten, weil also
bei Drip weiß ich, da war als wir uns da beim Kongress vor einem Dreivierteljahr mit beschäftigt hatten, die iOS-Variante noch in im Bau. Gab es da irgendwie auch ein Update, dass es da mittlerweile auch für iOS was Passendes gibt?
Habe ich leider jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht kann mich jemand eines Besseren belehren oder selber was bauen. Verdammt nötig wäre es. Also wirklich.
Ja, das ist leider wahr. Es gibt eine ganz, ganz interessante Datenschutzfrage. Wenn Daten von Familien oder Freunden angegeben werden innerhalb dieser Apps, bräuchte man dann nicht deren Einwilligung?
Ja, natürlich bräuchte man deren Einwilligung, aber das bräuchtest du auch, wenn du irgendjemand zu WhatsApp hinzufügst, aber de facto passiert's halt einfach nie.
Vor allem, weil dann halt auch die Ausnahme für Privatpersonen oder rein privaten Bereich oder sowas dann wahrscheinlich dafür hergezogen wird, oder?
Das ist eine gute Frage. Aber eigentlich, ich meine, letztlich, ja, das müsste man nochmal sich genauer angucken und überlegen. Aber ich glaube schon, ich konnte zeigen, dass sobald du irgendwie was eingibst, die Chance, dass du nicht mehr über deine Daten verfügen kannst, nicht mehr bestimmen kannst, was damit passiert ist, super, super, super hoch ist. Und das ist ja eigentlich die Grundlage der DSGVO, dass du die Hoheit haben sollst über deine Daten und darüber bestimmen kannst, was damit passiert. Und das kannst du in diesem Konstrukt kannst du nicht mehr. Und also das Schlimme finde ich halt an der Stelle auch, es gibt keine Regulation für diese Apps, obwohl die so super sensible Daten enthält. Ich meine, es müsste doch einen Unterschied machen zwischen App, mit der du die Art deiner Zimmerpflanze bestimmen kannst, und so einer App müsste es Unterschiede geben, aber de facto ist es einfach ein Wirtschaftsmarkt und ohne Regulierung.
Schmerzlich genug. Eine Frage haben wir noch. Kann man eine der Apps auch offline verwenden?
Ja, also es gibt auch Apps, die man offline benutzen kann. Datenschutz ist bei Zyklus-Apps echt kein Feature, wirklich nicht. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, aber häufig genug hat das was zu tun mit eben eingeschränkten Funktionen. Die beiden, die ich euch zuletzt genannt habe, die könnt ihr auch wirklich auf eurem Gerät betreiben, einfach so.
Du hattest vorhin erwähnt, dass Menschen ihre Advertising-ID zurücksetzen sollen oder halt wechseln sollen. Magst du vielleicht noch gerade ganz kurz erklären, was diese ID ist und wo man das gegebenenfalls findet?
Also diese App, im Prinzip kannst du das genauso gut erklären wie ich, die App.
Das ist aber dein Vortrag.
Die Advertising-Ad, die macht dich nachvollziehbar. Also die ist dir zugeordnet und die wird dann eben regelmäßig auch übertragen, wenn du Webseiten besuchst, so dass eben, je nachdem, was für eine ID ist, ob das jetzt die Facebook-ID oder die Google-ID ist, dass Facebook weiß, aha, ja, du bist jetzt auf der Seite und guckst dir rote Schuhe an und kann dich dann mit Werbung für rote Schuhe überhäufen. Du nickst, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen.
Ich glaube, der Hinweis darauf, dass man in den Einstellungen zum Beispiel seines Telefons
ID
quasi zurücksetzen kann.
Richtig, die kann man in den Einstellungen zurücksetzen. Ich glaube, bei Apple ist es unter Datenschutz und bei Android müsste es auch sowas sein wie Advertising.
Genau. Aber da kann vielleicht die Suchmaschine des geringsten Misstrauens
euch weiterhelfen. Genau, macht das regelmäßig, egal ob ihr Zyklus-Tracker nutzt oder nicht. Das ist gut bei allen Arten von Apps, die im Einsatz ist. Und man wundert sich auch häufig, was für Einstellungen oder was für Freigaben Apps haben wollen. Also, dass die Zimmerpflanzen-App auf die Kamera zugreifen muss, ist klar. Aber wieso muss das jetzt, keine Ahnung, eine App für Kochrezepte oder so? Also
ja, das ist wohl wahr. So. Genau. Wir sind, glaube ich, gerade mit den Fragen aus dem Internet soweit durch. Ich habe aber noch einen Kommentar aus dem Internet und den möchte ich dir gerade ganz gerne noch sagen. Ich glaube, du hast aber vorher gerade schon gesagt, dass du in der Pause gleich noch für ein Pausengespräch.
Richtig, genau. Also wir können dann gerne nach nebenan gehen und uns da weiter unterhalten. Es gäbe zu dem Thema noch unglaublich viel zu sagen. Das hätte man auch locker doppelt so lang machen können und hätte dann immer noch nicht alles dazu gesagt. Das ist echt spannend.
Genau. Ich kriege hier von der Seite immer noch Dinge. Ich kriege hier eine Anmerkung mit, es kommt noch eine Frage, okay.
Wir warten gespannt auf weitere Fragen. Wusstest du, dass es Periodentracker nur für Männer gibt, mit denen sie heimlich die Periode ihrer PartnerInnen überwachen können? Also What? Es gibt auch bei den Apps, die am Markt sind, die Möglichkeit, die eigenen Zyklusdaten zu teilen mit dem Partner der Aldi-Kassiererin, keine Ahnung, dem Chef, wenn man da Lust drauf hat. Aber offensichtlich gibt es dann auch noch einen Markt für Apps mit Sporthintergrund, wo die Herren der Schöpfung mal gucken können.
Faszinierend.
Da noch alles seine Ordnung hat und die Kommentare im Google Play Store, wenn man sich das mal so anguckt, also ein Quell, misogyner, ja, also man möchte das eigentlich nicht. Nein.
Okay.
Ist die Frage inzwischen eingetrudelt?
Nein, das war ein Hinweis.
Ein Hinweis?
Das war tatsächlich ein ganz hilfreicher Hinweis. Zu der Frage eben gerade, zu den Einwilligungen der Freunde, Familie und Angehörigen und so.
Ja.
In dem Rahmen greift die DSGVO nicht, da Privatpersonen. Es gibt dazu einen Hörtipp aus dem Datenschutz-Podcast Rechtsbelehrung.
Ah, ja, ein sehr guter Podcast.
Genau, wenn ich das richtig sehe, ist das Folge 82, wo es um DSGVO und Privatpersonen geht. Und wenn es eben diese Ausnahme halt nicht gäbe, dürfte man zum Beispiel auch keine Adressen anderer Leute ins Google-Adressbuch eintragen.
Genau. Wobei ich tatsächlich trotzdem, auch wenn man es darf, ein großer Fan davon bin, wie es in der Community im Chaos gehandhabt wird, zu fragen, darf ich ein Foto von dir machen? Ist das okay? Darf ich dich hier hinzufügen? Darf ich dich dort einladen? Ich persönlich finde das ein völliges Unding, es anders zu handhaben, selbst wenn es erlaubt ist, weil ich kann noch so gut versuchen, auf meine eigenen Daten aufzupassen. Wenn dann irgendjemand anders eben alles zu WhatsApp oder ins Facebook alles hochlädt, bin ich machtlos. Datenschutz ist kein Hobby eines Einzelnen. Datenschutz funktioniert nur als Teamsport und das sollte man sich eben vor Augen halten.
Das ist ein ganz, ganz super Hinweis. Ich habe, wie gesagt, noch einen Kommentar, den ich gerne mitgeben möchte. Ich weiß, ich habe hier auf der Liste tatsächlich auch noch Fragen. Bitte kommt rüber in den Pausenraum. Da wird die Judith jetzt gleich auch noch für alle eure Fragen dort vor Ort sein. Ungefähr in 2 Minuten oder so. Ich habe es gleich geschafft. aber der Kommentar, der über Twitter reinkam, den möchte ich jetzt gerne noch mitgeben. Danke an Judith, dass du voranstellst, nicht nur in Klammern CIS, Frauen können menstruieren, auch wenn Publikationen oft nur diese erwähnen, wenn es um Zyklus und Menstruation geht.
Tatsächlich ist das so. Ein großer Teil der Apps richtet sich auch nur an Frauen. Es gibt inzwischen auch Apps, die eben das berücksichtigen, dass es da auch andere Personen geht, aber tatsächlich ist es so, dass die Apps in ihrer Gestaltung häufig sehr heteronormativ sind, was die Benennungen angeht, aber was auch die Emojis angeht. Ihr habt sicher gemerkt, ich habe in der Präsentation eben versucht, möglichst wenig solcher Bilder zu verwenden, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und diese Bebilderung mit irgendwelchen seltsamen Früchten und nein, einfach nein.
Ich glaube, ich habe gerade die Erlaubnis gekriegt, die eine Frage hier gerade noch schnell zu stellen. Ja. Was hältst du für ein gutes Geschäftsmodell für eine datenschutzfreundliche Zyklus-App?
Das ist eine super gute Sache, die wir vielleicht eben, ich glaube, das lässt sich nicht in 2 Sekunden beantworten. Magst du vielleicht einfach mit rüberkommen und dann diskutieren wir da weiter?
Genau, ich werfe jetzt einfach kurz in den Raum Spendenmodell, Open Source und so weiter. Und also ich glaube,
Open Source ist nie falsch. Das sollte viel mehr der Fall sein, auch in anderen Bereichen. Ich glaube, 2020 hat es uns sehr schmerzhaft gezeigt, dass wir das einfach verpennt haben, hier in Europa gute und tragfähige Lösungen zu entwickeln für auch im Business-Bereich, für Office, für Videokonferenzen, für alles Mögliche. Da muss ganz dringend Abhilfe geschafft werden.
Ganz dringend. Wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ich dir auch.
Sehr, und sehr euch gerne. Allen.
Also super toll, super Veranstaltung. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank dir.